über die Ehre. Schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Christoph Fetzer. Bissl Hockey geht immer. Die DEL-Playoffs stehen an und darüber wollen wir natürlich sprechen mit, ja, ich würde sagen, mit Sidney Crosby hier, dieses Podcast, der liefert einfach konstant ab, Jahr für Jahr, Sendung für Sendung. Bernd Schwickerath.
Guten Tag, Herr Fetzer. Wer bist du denn dann?
Weiß ich nicht. Ich habe mir nur für euch was überlegt.
Radko Gudasch,
sag ich. Radko Gudasch, Alter, Alter. Also, nee. Also jetzt nach den Aktionen nehme ich das nicht mehr an.
Ja, also nach den Ich denke, das war alles ganz harmlos und Mette hätten ausweichen müssen, habe ich gelernt hier im Podcast letztens.
Ich hätte noch ein Sergio Momesso dieses Podcasts anzubieten. Ja, der macht ein paar Highlight-Spiele und dann ist er wieder weg und dann kommt er irgendwann wieder daher. Sebastian Böhm ist mit dabei.
Wusstet ihr, dass das Lettische eine stark flektierende Sprache ist? Das heißt, da gibt es nicht so viele Artikel. Ja? Die lassen die Artikel weg, sondern machen das dann einfach über Endungen. Deswegen heißt der Herbert Vassiljev nicht Herbert Vassiljev, sondern Herberts Vassiljevs.
Ja, das ist gut.
Ja. Wie ich da drauf komme, fragt ihr mich. Danke. Ja. ich weiß es seit Ewigkeiten, dass lettische Vornamen auf A für Frauen oder auf S für Männer enden. Und trotzdem habe ich jetzt seit einer Woche Christas Gudlevskis als Christa Gudlevskis bezeichnet. Kennt ihr sowas? Wo man dann einfach so einen offenkundigen Fehler macht, der einem sofort auffallen müsste, davon aber überzeugt ist aus irgendeinem Grund, dass Christa Gudlevskis richtig ist.
Und heute früh. Ach, du hast es auch geschrieben, ja?
Ja, ich habe es immer geschrieben. Ist auch so erschienen. Eine Woche lang habe ich Christa Gudlevskis geschrieben, obwohl ich weiß, dass er nicht so heißt.
Der hat es nachträglich alles korrigiert, zumindest online.
Jetzt habe ich es zumindest in dem Blog, der heute früh online gegangen ist, habe ich es korrigiert, weil mich jemand darauf aufmerksam gemacht hat. Danke, Carpet. Der heißt Carpet übrigens. Wisst ihr was? Carpet von Carpet Oğlu.
Genau, das ist der Fotograf, oder? Thomas Hannes Carpet.
Genau, richtig. Ja. Und wisst ihr, was Carpet ist?
Ja,
das ist ein Wiesel.
Ja, genau, ein Wiesel. Genau, so ein kleines Viech. Ja.
Ja, genau. Wobei Carpet coolerer Spitzname ist als Wiesel, finde ich jetzt.
Ja, aber ja, absolut. Ja.
Kannst du mal nachschauen, was Ratte auf Finnisch heißt, ob das vielleicht auch besser klingt.
Das schaue ich gleich später nach, dann, okay. Damit ich einen Einstieg habe für das nächste Mal, wenn ich in eineinhalb Jahren hier wieder
vorbei bin. Aber bei Christas Gudlevskis hatte ich kürzlich auch was, weil als Gerard dieses geile Tor geschossen hat im letzten Hauptrundenspiel in Nürnberg, ja, als er da von der Seite rein ist und dann vorbeigegangen ist, habe ich in den Highlights kurz gestockt, weil ich gesagt habe, Christas Gudlevskis Schläger. Und da wusste ich nicht, ob ich das Genitiv S richtig verwendet habe. Und da habe ich auch kurz gestockt und musste danach nochmal reinhören, ob der jetzt wirklich Christas heißt und habe auch nochmal nachgeschaut. Also du bist nicht allein.
Ja, aber das ist aber vor allem für dich überhaupt keine Frage, weil wir müssen ja immer entscheiden, ob wir dieses Hochkomma dann setzen in dem Fall.
Eben.
Weil ich nämlich ganz viel mit Genitivendungen arbeite und jedes Mal nicht weiß, ob ich dieses Hochkomma setzen muss, weil mir irgendwann einmal so ein sehr beschäftigungsloser ehemaliger Deutschlehrer eine lange E-Mail geschrieben hat, dass man auf dieses scheiß Hochkomma verzichten soll. Und was ich da eigentlich immer will mit diesem Hochkomma. Ja, ich war auch entsetzt. Und viele an den Endgeräten werden jetzt auch entsetzt aufschreien. Was?
Das Hochkomma muss immer Massen auf die Straßen treiben.
Ich glaube auch, dass das wirklich der Einstieg ist, für den die Leute jetzt hier eingeschaltet haben.
Auf jeden Fall. Ich kann nichts zu DEL beitragen, das ist auch ein guter Einstieg.
Die waren bei Kerbe schon weg. Also jetzt kannst du auch weitermachen.
wollen wir noch über meinen Namen reden, der auch überhaupt nichts bringt, weil den die Leute da draußen ja nicht sehen. Aber
ich habe gerade gegoogelt. Was ist das denn?
Das heißt, also ich, das ist ein lettischer Name. Kyles Geilis.
Ja. 12. Wahnsinn.
Ja, es gibt einen anderen Podcast, da geht es um Fußball. Da wird jetzt immer so, Dödel-Content wird dann immer. Den Anzeigler, den darf ich, glaube ich, und den anderen darf ich hier nicht erwähnen, weil den hasst irgendjemand, Philipp Köster. Genau. Und die spielen dann immer Dödel-Content ein. Also Kyles Geilis, was tatsächlich Naked Cock heißt. Ob sich das auf den Hahn bezieht oder was anderes, weiß ich nicht. Aber das ist ein lettischer Name, den es so gibt. Kyles Geilis.
Okay, Kyles Geilis. Klingt auch ein bisschen nach Asterix, ehrlich gesagt.
Mhm. Stimmt.
Damit haben wir auch den Titel für diesen Podcast schon und der heißt dann, weil es geil ist.
Ach, ich dachte, du machst jetzt geiles Zeit.
Geiliste Zeit. Oh, jetzt wird's. Geiliste Zeit. Kyles Geiliste Zeit.
Ey, dann wird er bei Google so weit oben gerankt.
Das glaube ich auch. Ja. Ja.
Genau also, darum geht es uns ja, ja, dass wir oben gerankt werden. Was der Inhalt dieses Podcasts ist, Leute, die das schon länger hören, wissen das. Ja. Völlig egal, uns geht es nur darum, möglichst hoch gerankt zu werden, möglichst viele Klicks zu bekommen. Ob das dann wirklich erhellend ist, was wir besprechen, ist uns völlig egal. Das wisst ihr, seit ihr ein bisschen Hockey hört. Ja. Es ist auch nicht fundiert, was wir hier besprechen. Absolut überhaupt nicht. Ja. Genau, es ist genau. Es geht uns nur darum, dass es möglichst viele mal kurz anspielen und ich weiß nicht, wie lange das dann dauern muss, damit es dann auch wirklich als gehört gilt. Egal. Also wahrscheinlich könntet ihr jetzt ausmachen und das, was jetzt noch kommt, ob wir jetzt hier über die DL-Playoffs sprechen
oder nicht. Macht's aber nicht, denn jetzt geht's hier richtig los.
Das fängt uns rein. Die Thesen zu den DL-Playoffs. Das ist der Roundtable übrigens, habe ich noch nicht gesagt. Jetzt wisst ihr es, das ist der Roundtable von Bissl Hockey und wir machen es ja so, dass jeder eine These mitbringt oder noch eine und noch eine und dann sprechen wir drüber. Wir wissen nicht, was die anderen so auf dem Zettel haben. Wer will anfangen?
Du fängst an.
Okay, ich sage, dass es dieses Jahr tatsächlich in den DL-Playoffs zum ersten Mal seit vielen Jahren vier Mannschaften gibt, für die es eine Enttäuschung wäre, wenn sie nicht Deutscher Meister werden. Die Kölner Haie, weil sie eben diese Rekordhauptrunde gespielt haben, 116 Punkte geholt haben, weil sie diesen neuen Rekord auch sich geholt haben für Siege in Serie 16 auf Platz 1. Die Adler Mannheim, weil sie seit 2019 nicht mehr im Finale waren und natürlich dann auch seitdem nicht deutscher Meister und trotzdem Jahr für Jahr den teuersten Kader haben und jetzt auch einen, den Dallas Aikens so zusammengestellt hat, zumindest größtenteils. Und auch während der Hauptrunde mal kurzzeitig unschlagbar aussahen. Dann kommt auf Platz 3 die Straubing Tigers. Die sind an meiner Liste aber nicht mit dabei, sondern die anderen beiden sind für mich München und trotzdem noch Berlin. Also auch für München und Berlin wäre es aus meiner Sicht eine Enttäuschung, wenn sie nicht die Meisterschaft holen. Ob die vier dann wirklich im Halbfinale stehen und wir auch die vier großen Arenen dann im Halbfinale haben, zum ersten Mal überhaupt in der DL-Geschichte, sei dahingestellt. Aber ich sage, für diese vier Teams, Köln, Mannheim, München und Berlin in tabellarischer Reihenfolge wäre es eine Enttäuschung, wenn sie nicht Deutscher Meister werden.
Ja, gehe ich mit. Ich weiß nur nicht, ob es bei den Münchnern so richtig der Fall ist, weil ja, also sie sind natürlich rein tabellarisch ganz oben dabei und waren auch phasenweise neben Köln die beste Mannschaft. Wenn man aber sieht, wo sie herkommen von vor der Saison mit einem neuen Trainer und Saisons davor, die auch nicht so richtig doll liefen, bin ich mir nicht ganz sicher, ob sie die Saison nicht trotzdem als Erfolg verbuchen würden, weil sie halt im zweiten Jahr auch geschafft haben, die Halle zu füllen und weil es wieder bergauf geht und der neue Trainer funktioniert und sowas. Deswegen weiß ich nicht, ob die dann sagen würden, oh Gott, die Saison war eine Katastrophe, weil wir nicht Meister geworden sind.
Ich glaube ja, dass wir diesen Take mehrmals haben in Variationen.
Ja, also ich auch nicht ähnlich, zumindest.
Ja, ich habe ganz in die Richtung. Ja. Du hast es so ein bisschen.
Wahrscheinlich nicht so gut zugespitzt wie von mir, aber in die Richtung.
Meiner ist viel besser formuliert, hätte ich gesagt. Aber das werdet ihr nicht hören.
Also, ich bin mir sicher, dass ihr das beide sehr viel besser gemacht habt als ich. Aber ich verstehe, also ich war erst begeistert. Dann habe ich drüber nachgedacht. Und, also, ich verstehe natürlich auch, was du hinaus willst. Aber ist es nicht in dieser scheiß Sportart einfach generell so, dass es nur eine Mannschaft gibt, die sich am Ende über irgendwas freuen kann und dass es ja immer in der Enttäuschung endet? Doch, ist so, ist einfach so.
Weg ist das Ziel.
Nein, überhaupt nicht.
Doch.
Wo denn? Also gut, wenn Schwenningen jetzt ins Finale kommt, dann werden die sagen, nach Spiel 7 in Köln oder, nee, das geht gar nicht, in Mannheim dann am Ende im Finale, dann sagen sie, okay, war wahrscheinlich ein ganz geiler Playoff-Run. Aber es ist doch immer enttäuschend auszuscheiden. Letztes Jahr die Eisbergers spielen geile
Playoff-Serie 0-6. Ja. Der Moment des Ausscheidens ist entscheidend oder enttäuschend. Aber ich glaube nicht, dass du dann die ganze Saison als enttäuschend definierst. Darum geht's.
Ja, okay. Das so definiere ich Sport nicht, so definiere ich Playoffs nicht und so definiere ich Eishockey nicht. Es ist für alle immer enttäuschend. 13 Mannschaften müssen sich am Ende immer schämen und eine darf sich freuen. So ist
es. Okay, dazu mal kurze These, weil ich gerade schon gesagt habe, der Weg ist das Ziel und sorry, dass ich jetzt mit der DEG anfangen muss, aber ich habe...
Wir reden über Meisterschaftskandidaten in der DEL und du bringst die Düsseldorfer EG da unter. Ich hol gleich den TV Miesbach raus.
Ich habe diese Saison einen Artikel geschrieben mit der These, dass Sportler, Sportlerinnen auch, aber in dem Moment waren es ja Sportler und Leute, die als Funktionäre unterwegs sind, einen völligen Denkfehler machen, dass sie Saisons oder Ergebnisse immer vom Ende her denken. Und das war hier auch so in Düsseldorf, da wurde gesagt, ja, es läuft nicht gut und Krise zwischendurch und Trainerwechsel und keine gute Stimmung und so, aber wenn die Playoffs beginnen und wir kommen dann weit, dann ist es eine gute Saison. Und da habe ich geschrieben, nein, ist es nicht, denn der Weg ist das Ziel. Und Leute, die 52 Spieltage lang einen Verein verfolgen, denen ist es scheißegal, ob die am Ende dann vielleicht im Viertelfinale dann noch eine gute Leistung gebracht haben. Die sind über Monate beleidigt und deshalb ist es, finde ich, so eine Sportler-Denke, immer alles von hinten zu denken. Nein, der Weg ist das Ziel und es ist auch total wichtig, was vorher passiert. Wenn du monatelang extrem schlechte Laune hast, wirst irgendwie Zehnter, rutscht rein, gewinnst die Pre-Playoffs oder erste Runde, wie es auch immer heißt, kommst ins Viertelfinale, überstehst das sogar, kommst am Ende im Halbfinale, sind die Leute trotzdem nicht gut gelaunt. Die sind eher gut gelaunt, wenn die eine gute 52er-Saison spielen, da schon oben mitspielen und dann vielleicht im siebten Spiel im Viertelfinale ausscheiden.
Ich verfolge die DL2 nicht ganz so genau wie
das
du.
Das würde ja auch für die erste Liga gelten.
Wie steht denn jetzt die DEG im Viertelfinale gerade da? Wie steht es denn in der Serie?
Die führen 3-1 gegen Krefeld.
Okay.
Morgen Spiel 7, weil die letzten beiden haben sie jetzt verschenkt, weil gesagt haben, egal, Krefeld, wir schenken euch die beiden Siege und dann ist Rettspiel 7.
Okay, ich bin immer ein bisschen vorsichtig bei so Pauschalisierungen. Das ist ja innerhalb einer Mannschaft schon sehr unterschiedlich, wie Siege oder Niederlagen aufgenommen werden. Und bei den Ice Tigers, um mal über die Ice Tigers zu reden, auch eine Mannschaft, die im Viertelfinale jetzt eher keine Rolle spielt. Da war es auch so, dass nach dem letzten Saisonspiel jetzt am Freitag, da waren 500 Fans total begeistert, aber es waren halt einfach nur noch 500. Ja? Bei den letzten Saisonspielen waren dann halt noch 7000 in der Halle und haben sich verabschiedet. Und jetzt waren es halt 500. Ja? Also, ja.
Ich sage ja, der Moment des Ausscheidens, der ist eine Enttäuschung. Aber um wieder auf die ursprüngliche These von Herrn Fetzer zurückzukommen, glaube ich trotzdem nicht, dass jedes von diesen Teams extrem sauer auf die ganze Saison sein wird, wenn es am Ende nicht für die Meisterschaft reicht. Ich glaube auch die Berliner, natürlich wollen die den Titel verteilen, natürlich sind die als Favorit gestartet. Aber so wie die Saison verlaufen ist, weiß ich nicht, ob man unbedingt sagt, wir müssen jetzt Meister werden, um diese Saison zu retten noch.
Ihr habt wahrscheinlich die These anders formuliert und seid auf den grünen Zweig gekommen, dass es noch nie so schwierig war, vor den Playoffs den Meister oder auch das Finale vorauszusagen. Also ich will damit ja...
Wie du uns unterschätzt.
Ich will ja damit sagen, dass es so viele Favoriten oder Mitfavoriten auf die Meisterschaft lange nicht mehr gab und halt, dass halt das dieses Jahr auch die Kölner Haie mit dabei sind, weil sie letztes Jahr schon im Finale waren, weil sie jetzt erst in der Hauptrunde sind und weil sie Janne Juvonen noch mit dazu bekommen haben, unter anderem.
Wobei das Außergewöhnliche daran ja ist, und das ist noch nicht mal mein Take, aber du hast eine so dominante Mannschaft in der Hauptrunde und kannst trotzdem nicht sagen, dass sie der absolute Top-Favorit sind.
Ja.
Weil du halt einfach wirklich mindestens vier Mannschaften dahinter hast, denen du ohne weiteres zutrauen kannst, dass die, wie viel braucht man? 12 Siege jetzt noch holen.
Mhm. Ist bei dir Straubing damit dabei, oder? Ja, also mindestens vier. Ja, ich habe drei, habe ich schon aufgezählt, dann musst du ja noch mindestens eine nennen.
Ich beeindruckend finde, wie die über Jahre daran gearbeitet haben, dass sie jetzt zu diesem Zeitpunkt eine Mannschaft haben, die in den Playoffs weit kommen kann. Das haben sie, glaube ich, nicht jedes Jahr gehabt, aber sie haben jedes Jahr daran gearbeitet, diese Mannschaft ein bisschen besser zu machen. Ich finde diese Entwicklung toll. Mhm. Ich finde die Arbeit toll. Ich glaube nicht, dass sie ins Halbfinale kommen.
Ja, also und das auch mit den beschränkten finanziellen Mitteln, die es da gibt in Straubing, ne? Also das ist
Also natürlich hat Straubing viel mehr Geld, als erzählt wird, aber sie haben natürlich auch viel weniger Geld als Köln, München, Berlin und Mannheim, das ist auch klar.
Viel weniger weiß ich nicht, aber sie sind dahinter, ja. Und das war Ironie von mir zu den beschränkten finanziellen Mitteln. Da muss man
ja manchmal Ironie. So. Das funktioniert nicht in einem Podcast.
Ich weiß schon, lass es einfach. Sage ich es dazu.
Ja, aber sie haben ja trotzdem beschränkte finanzielle Mittel. Das stimmt ja auch. Natürlich nicht so, wie immer erzählt wird, ne, dass sie die arme Kirchenmaus seien, die irgendwie noch 5 Euro zugesteckt bekommen von irgendjemand aus der Stadt. Aber sie haben jetzt nicht so ein Etat wie Mannheim. Ne?
Ja,
das ist auch klar.
Aber lass Straubing oder Bremerhaven ins Halbfinale, dann vielleicht sogar ins Finale kommen, wenn die das dann verlieren sollten. Mal hypothetisch, Finale. Natürlich ist es dann im ersten Moment eine Enttäuschung, aber wenn du dann das Fazit ziehst zur Saison, sagst du, richtig stark. Wenn Mannheim ins Finale kommt und verliert das, ist die Saison dann richtig stark gewesen? Nein, also ich finde, diese vier Clubs haben das eben noch on top. Bei München, Mannheim und Berlin natürlich, weil sie auch die letzten über 10 Jahre immer die Meisterschaft geholt haben, die drei, und bei Köln eben mit dieser speziellen Situation. Zum ersten Mal seit fast 25 Jahren wieder mit der Möglichkeit und eben als Hauptrundenerster. Und gut aufgestellt.
Ja, und was du nicht vergessen darfst, dass der Trainer abhaut nach der Saison. Genau. Ja, also das ist ja, also dass dieser Trainer einen riesen Einfluss darauf hat, was da in Köln positiv läuft, ist ja auch klar. Und wenn der nächstes Jahr weg ist, keine Ahnung, ob es nochmal so gut läuft. Ne? Weil klar, es wird kein Riesenumbruch wahrscheinlich dieses Jahr geben, wie es das jetzt in der vergangenen Saison war oder nach der vergangenen Saison. Aber die Chance ist jetzt so groß wie seit Jahren nicht, weil du mit 13 Punkten Vorsprung gewonnen hast. Du hast auf allen Ebenen gute Spieler. Du hast den vielleicht besten Torwart. Gut, das kann man da mitrechnen, aber Juvon ist mal mindestens einer der besten. Du hast eine überragende Verteidigung. Du hast einen Sturm, der aus allen vier Reihen scoren kann. Wo selbst dein Viertreihen-Center irgendwie mehr als 10 Saisontore macht. Also so groß war die Chance noch nie. Oder lange nicht.
Wollt ihr die These noch ergänzen oder wollt ihr zur nächsten übergehen?
Ja, mach. Ich würde sagen, Sebastian macht seine These.
Ja, das ist natürlich jetzt ein bisschen lame, aber meine These wäre, wenn wir über das Viertelfinale reden, was wir eigentlich machen sollten, was wir jetzt auch schon gar nicht machen, ist, dass das Halbfinale epochal wird. Das wird einfach epochal. Köln gegen München, Mannheim gegen Berlin. Beide Serien gehen in Spiel 7. Beide werden über Jahre für Geschichten sorgen, über die sich wahrscheinlich nicht die Fans in Iserlohn und Schwenningen, weil das ist halt das Problem im deutschen Eishockey, dass man sich dafür nicht interessiert dann. Aber das haben wir ja auch schon hinreichend hier besprochen. Aber diese vier Serien werden tatsächlich die DEL für 2 Wochen lang zum Thema in Deutschland machen. Zum Kleinen, ja. Aber das ist meine These, weil das, wie du ja gesagt hast, 4 große Arenen, 4 große Clubs, die dann da aufeinandertreffen. Eigentlich ein bisschen langweilig, ne, wenn man immer so diese romantischen Geschichten erzählen will, der Außenseiter und. Aber diesmal, glaube ich, ist es an der Zeit und wichtig für die DEL, dass diese 4 Mannschaften, die das meiste Geld haben, das meiste Geld investieren, die viel Geld verbrannt haben über die letzten Jahre, jetzt mal. Ja, Berlin zählt ja genauso dazu, nur weil sie deutscher Meister sind, haben sie ja trotzdem viel Geld verbrannt. Das ist genau das, was die DL braucht und es wird genauso passieren und im Viertelfinale wird es kein Spiel 7 geben, das ist der nächste Take dazu.
Okay, aber also das heißt, du gehst wirklich davon aus, dass die all diese 4 Serien jetzt gewinnen? Wie kommst du darauf? Also klar, Köln gegen Schwenningen ist deutlicher Favorit. Aber ich finde schon Mannheim-Bremerhaven mit einem sehr gut funktionierenden Gutlewskis ist ja auch das Torwartduell, was in den letzten Jahren, wo die beiden Jungs zusammen mit Bremerhaven gespielt haben, ist schon mal heiß. Und Berlin-Straubing ist für dich auch so eine klare Sache für Berlin?
Ja. Ja, absolut. Berlin hat in allen Teilen aufsteigende Tendenz. Bei den Scorern, Special Teams, defensiv. Sie haben mit Wismann und Müller 2 Spieler, die, wir haben es alle gesehen, noch in einem Leistungstief waren. Aus dem sind sie jetzt offenbar raus. Für Wismann könnte das genauso hinhauen, dass er da jetzt in Form kommt. So langsam, ich bin absolut davon überzeugt und so wie Berlin in den Playoffs in den letzten Jahren gespielt hat, wird es sehr schade sein für Straubing, aber die Serie geht mit 4-2 an die Eisbären.
Würde mich jetzt nicht überraschen, aber eine Gegenthese, also ich gebe dir total recht, dass die Berliner sich erstens schon gesteigert haben und auch noch das größte Potenzial haben, sich weiter zu steigern, weil da manche Spieler ja noch gar nicht am Limit sind. Ich mache mir ein bisschen Sorgen im Tor, ehrlich gesagt, ne? Weil Hildebrand ist raus und Stettmar gegen Haukeland-Bugel, weiß ich nicht, ob die Berliner da wirklich so einen Vorteil haben, muss ich sagen.
Der Christoph hat schon lange nichts mehr gesagt.
Das war ich ganz angenehm.
Erst einmal wollte ich hier so ein bisschen Qualitätskontrolle machen und bin mir nicht ganz sicher, ob du Berlin gegen Köln gesetzt hast im Halbfinale und München gegen Mannheim, weil es wäre nämlich so, also Köln wäre natürlich dann als beste Mannschaft Heimrecht gegen Berlin.
Oh stimmt, habe ich falsch gemacht. Ja.
Egal, aber die 4 Mannschaften, genau, es wäre Köln gegen Berlin.
Schade, ich wollte einfach Mannheim
sogar besser, ne? Das Vorjahresfinale und Mannheim-München ist ja auch immer so ein Ding. Ne?
Ja, also so wäre es auf jeden Fall, wenn die 4 ins Halbfinale kommen. Wenn wir schon über die Torhüter gesprochen haben, jetzt würde ich das gerne ein bisschen weiter drehen, weil die Qualität natürlich hoch ist bei den Goalies, die da zwischen dem Pfosten stehen, was da schon auffällig ist. Also du hast jetzt Franz Reb, Bernd gleich mal zur Nummer 1 gemacht. Ich weiß nicht, ob da die Entscheidung schon gefallen ist oder wie da die Rotation aussieht, aber sie haben mit Franz Reb und Mattsson eigentlich
gut,
2 starke.
Gut, aber Mattsson wäre auch nicht so schlecht, ne?
Genau, nee, aber also da hast du sogar 2 potenzielle Nummer 1 Torhüter. In München wird diese Entscheidung abgenommen. Sie hätten sie, finde ich, in Richtung Bibo treffen müssen, auch wenn Niederberger fit gewesen wäre, weil Bibo einfach der bessere Torwart war jetzt in dieser Saison. Du hast natürlich Juvonen mit Torwart des Jahres, Spieler des Jahres. Was da natürlich auffällig ist, es sind relativ viele Import-Goalies, die da eine Rolle spielen. Auch Gutlewski ist natürlich, aber auch da würde ich sagen, das Niveau an Torhütern dann vor allem dann ab Halbfinale ist wahrscheinlich auch so stark wie nie zuvor. Oder? Also, dass du so eine Qualität auf der Position hast, du hast den Torwart des Jahres und Spieler des Jahres, du hast den Torwart des Jahres der letzten beiden Saisons und Gudlewskis ist aktuell auch in Torwart des Jahres Form. Also hätte der die ganze Saison, haben wir auch schon öfter mal diskutiert, hätte der die ganze Saison gespielt, wäre vielleicht er Torwart des Jahres geworden und Juvonen nicht. Ja, aber es sind halt, wenn Franz Reb dann nicht spielen sollte, Import-Goalies. Der Name ERC Ingolstadt ist noch gar nicht gefallen in diesem Podcast. Die spielen ja auch mit im Viertelfinale, sind auf der Torwartposition, denke ich, schwächer besetzt als die anderen genannten. Haukeland ja auch ein Import-Goalie bei Straubing, der stark ist. Ja, welchen Einfluss hat diese Position und ja, macht uns das Sorgen, dass da so Wiener Niederberger jetzt aktuell noch mit dabei ist, Franz Ripp vielleicht noch mit einem kleinen Fragezeichen, also dass dann möglicherweise in der Saisonschlussphase, ja gut, Stettmar ist natürlich mit dabei, aber sonst kein deutscher Goalie mit dabei ist?
Also Sorgen macht mir das ganz und gar nicht. Also klar, kann man sagen, für die Nationalmannschaft ist das nicht so doll, aber ich meine, drei Leute wirst du immer wieder mal finden. Ich glaube, da ist nicht das große Problem. Aber ja, ist auf jeden Fall eine Entwicklung, ne? Muss man sagen. Und ich bin wirklich gespannt, wer denn da der Beste sein wird. Weil aktuell sind es Juvon und Gudlewskis. Keine Ahnung, vielleicht kommt er dann wieder, vielleicht wird Stettmar auch wieder, der ja nun mal wirklich bisher echt starke Playoffs gespielt hat. Ne? Also schon vorletztes Jahr war das doch, wo der damals so überraschend da gegen Ingolstadt mehr oder weniger reinkam, wo der dann auch überragend gehalten hat. Ja, aber ich meine, dass die Torhüter die wichtigste Position ist, brauchen wir ja auch keinem erzählen. Ne?
Ist mir tatsächlich gerade das erste Mal aufgefallen, weil ich ja so ein bisschen kritisch über die Jahre verfolge, wie sich die Qualität der DEL so verändert hat. Und diejenigen, die das genauso sehen, die sind ja dann im Februar auch bestätigt worden, dass die DEL jetzt vielleicht international nicht mehr so ganz das höchste Niveau hat. Und dann verklärt man vielleicht auch so ein bisschen die Vergangenheit, weil es da halt einfach große Namen gab in der DEL, also auch als Importspieler. Mhm. Das Schöne ist ja eigentlich, dass in den letzten Jahren, dieses Jahr ist leider ein bisschen ein Ausreißer, dass du halt wirklich deutsche Spieler hast, die auf hohem Niveau in der DEL dann halt funktionieren, wie Leo Pföderl und. Aber die Torhüterposition, und das wird mir gerade tatsächlich so bewusst, ist so die einzige Position, wo wir wirklich noch auch international gute Torhüter haben. Jetzt sind natürlich Haukeland, Norwegen und Kristaps Gudlewskis, Lettland, das sind natürlich jetzt nicht aus absoluten Top-Nationen, aber das sind Spieler, die auch bei Weltmeisterschaften gut funktionieren. Ja? Und die gibt es, ich meine, in Finnland ist es ohnehin so, da gibt es halt einfach 38 gute Torhüter, ja? Wenn man davon einen hat in der DL, ist auch okay. Aber das ist wirklich eine Position, wo man in der DL sagen kann, okay, das ist schon höheres Niveau, was sie da bieten. Und ich glaube nicht, dass es das annähernd an Verteidigern gibt und auch nicht annähernd an Stürmern, ist natürlich klar. Gibt immer nur einen Torhüter. Das heißt, die Auswahl ist vielleicht auch ein bisschen einfacher und der Markt ist vielleicht ein bisschen angenehmer und man kriegt dann auch einen Torhüter, der dann irgendwie mal gut funktioniert. Aber ja, das ist mir noch gar nicht aufgefallen. Sehr schön, Christoph, dass du mich da drauf aufmerksam hast.
Ja, nur ganz kurz nochmal zur Ergänzung, weil wir bei Mannheim ja wirklich die zwei Möglichkeiten haben. Ne? Also Mazzo nimmt natürlich die Importstelle weg, aber ich habe jetzt nochmal geschaut, er hat am 50. Spieltag letztes Spiel 4-0 in Ingolstadt, also Shutout da hinten raus nochmal. Und dann hat halt Franz Ripp am letzten Wochenende gespielt, 51. 52. Spieltag. Aber also, wie gesagt, wir sind jetzt nicht bei jedem Team genau im Bilde, wie die reingehen werden in die Playoffs, aber da sind für mich beide Kandidaten zu spielen.
Ja, so, jetzt komme ich auf meine These, die, wie gesagt, auch ähnlich ist zu denen, die ihr jetzt schon genannt habt. Aber ich habe es ein bisschen anders formuliert, nämlich meine These ist, wir erleben zum ersten Mal seit Jahren, dass kein Viertelfinale egal ist. Also wir hatten das in den letzten Jahren ja schon immer mal wieder, oder eigentlich jedes Jahr, ne? Also wenn wir letztes Jahr mal gucken, Ingolstadt-Nürnberg war jetzt natürlich für die Orte selber großartig, ne? Aber eigentlich war klar, dass keine von diesen beiden Mannschaften Meister wird. Oder im Jahr davor, da hatten wir zum Beispiel, jetzt gerade noch aufgerufen, mein Gott, da hatten wir zum Beispiel Bremerhaven gegen Ingolstadt oder Schwenningen gegen Straubing. Da war auch klar, keine von diesen Mannschaften wird irgendwie Meister werden. Im Jahr davor war es Ingolstadt gegen Düsseldorf, da war auch klar, Straubing gegen Wolfsburg. Also immer hast du mindestens eine, wenn nicht sogar zwei Serien. Davor waren es dann Bremerhaven gegen Wolfsburg. Also es ist immer mal Serien, wo du irgendwie sagen konntest, ja, super, toll und kann auch eine spektakuläre Serie werden und freut die Leute vor Ort, aber eigentlich war es egal, wer weiterkommt, weil du wusstest, irgendwann ist vorbei. Aber dieses Jahr ist es eben nicht so.
Was für eine unfassbare Arroganz.
Das heißt ja Arroganz. Dieses Jahr hast du einfach in jeder Serie eine Mannschaft, die Meister werden kann.
Und
die,
ja,
auch, die auch favorisiert ist.
Aber unglaublich. Und dann wählst du gerade die Serie zwischen, ich habe da bei Sebastian so ein ganz nervöses Zucken gesehen. Die Ingolstadt-Nürnberg-Serie, die war
sensationell. Ja, ich hätte auch die Ingolstadt-Serie auch genannt.
Die Ingolstadt-Nürnberg-Serie letztes Jahr war sensationell.
Das also sage ich doch, du hast mir nicht zugehört. Ich sage doch, die Serie an sich kann super werden. Und für die
aber Standorte, egal. Sensationell, aber egal.
Für die Meisterschaft egal. Darum geht es mir. Und das ist dieses Jahr eben nicht so. Weil dieses Jahr ist in jeder Serie im Viertelfinale eine Mannschaft, von der du sagst, ja, die hat sehr, sehr gute Chancen, Meister zu werden. Das war
du weißt, welchen Platz Ingolstadt letztes Jahr belegt hat.
Ja, und was haben sie gesagt?
Ja, natürlich. Aber dass du halt sagst, es ist eigentlich egal, wer da weiterkommt, weil der wird nicht der deutsche Meister.
Egal. Also, weil völlig klar war, keiner von denen wird Meister.
Der was hältst du denn dann dieses Jahr vom ERC Ingolstadt?
Ist okay, aber wer noch nicht Meister. Aber richtig. Der Gegner kann halt Meister werden.
Aber letztes Jahr wäre ich mir da nicht so sicher gewesen. Also, dass die dann gegen Köln im Halbfinale war jetzt nicht so klar, wie du das siehst, aber okay.
Das nein, ist, das hätten sie ja noch überlegen können, aber da hätten sie gegen Berlin keine Chance gehabt. Nicht, oder was?
Doch, ja, klar. Ich verstehe, auf was du hinaus willst, und das ist tatsächlich auch ein Take, der jetzt viele Leute hier beleidigt.
Ja, das ist auch,
aber du hast es kapiert, ja, wie das funktioniert.
Ja, aber jetzt in der vergangenen Saison. Ich habe auch gesagt, dass 22 Ingolstadt-Düsseldorf egal war.
Ja, aber in der vergangenen Saison war Ingolstadt Hauptrundenerster. Dann zu sagen, vor der Serie, die werden eh nicht Meister.
Aber es war klar, dass die nicht Meister werden.
Okay. Darum geht's mir. Aber das liegt da wiederum, damit stützt du ja eigentlich meine These. Es liegt daran,
dass. Ich sag doch, ich habe es ein bisschen anders formuliert, halt viel geschickter, klüger.
Ja. Kontroverser, würde ich jetzt mal sagen. Kontroverser.
Weiß ich nicht. Klarer, besser. Vielleicht auch.
Keine Ahnung. Hast du eine These, Sebastian?
Nee, ich habe keine These mehr, aber du hast mich vorhin gefragt, oder es ging zumindest um Bremerhaven. Und die habe ich jetzt ja wirklich in den letzten 1,5 Wochen 180 Minuten Eishockey spielen sehen. Und ich finde es total beeindruckend, wie klar die spielen, wie sehr die Fehler minimieren, was sie für erfahrene Spieler haben, wie die Spieler in ihren Rollen funktionieren. Und trotzdem wird es gegen Mannheim alles keine Rolle spielen, weil es ja einfach durch die Ausfälle und den Qualitätsunterschied einfach, da werden sie an die Grenzen stoßen. Da kannst du noch so seriös dann irgendwie Eishockey spielen, aber wenn du dann die Qualität einfach nicht im Sturm hast, in der Offensive, dann wirst du so eine Serie dann verlieren. Vielleicht nicht 0-4, vielleicht auch nicht 1-4, aber spätestens 4-2 dann.
Ja, gehe ich mit, weil auch wenn ich die eigentlich mit Tor besser sehe durch Skudlewskis, ich glaube nicht, dass der 4 Spiele klauen kann. Also, und er müsste, sagen wir mal, mindestens 3 klauen, weil 1 können doch die Leute vor ihm vielleicht mal durch, weil sie ein super effizientes Powerplay, was 3 Tore am Abend macht oder sowas, vielleicht mal schaffen. Aber der muss mindestens 2, wenn nicht sogar 3 klauen, und das schafft er. Ja, und Mannheim ist einfach ist für mich grundsätzlich der Favorit Nummer 1 auf die Meisterschaft. Ich finde, die haben die tiefste Mannschaft und irgendwie scheint es jetzt ja doch zu funktionieren, ne? Und Akins hat jetzt ein paar Jahre gebraucht, aber er hat jetzt sein Team da stehen. Und das ist schon sehr, sehr souverän, was die machen. Also und ich glaube, die haben auch ein bisschen mehr Erfahrung.
Da gehe ich nicht mit, weil ich die offensiven Unterschiedsspieler, mal von diesem Verteidiger abgesehen, der auch ein offensiver Unterschiedsspieler ist. Mhm. Aber
Nick Mattinen ist für die, die die Liga nicht so verfolgen.
Ja, danke. Und also mir fehlt dieser offensive Unterschiedsspieler oder 2-3 offensive Unterschiedsspieler. Jetzt mag natürlich sein, dass es genau das ist, was Mannheim eigentlich gebraucht hat, dass sie die über 4 Reihen ein bisschen verteilen, dass es eben nicht diese herausragenden Spieler gibt, dass ein Plachter nicht mehr die ganze offensive Verantwortung dann hat in solchen Situationen, wenn es dann wirklich zählt. Das mag Mannheim sogar stärker machen. Aber ich halte Mannheim auch für eine sehr, sehr gute, also zusammengestellte Playoff-Mannschaft. Und das ist genau das, was wir vorhin schon hatten. Ich glaube, dass bis auf den ERC Ingolstadt sind diese Mannschaften, also Straubing eingeschlossen, sind sehr klug auf diese Playoff ausgerichtet.
Ingolstadt nicht?
Nee, ist für mich keine Playoff-Mannschaft.
So eine fancy Hauptrundenmannschaft, meinst du?
Ja.
Ja, das ist nicht ganz falsch.
Ja, mal schauen. Also Ich würde tatsächlich auch im Viertelfinale keine Mannschaft so komplett abschreiben. Ich finde es, wenn wir gerade bei Bremerhaven waren, einfach super bitter, dass die so viele Ausfälle haben, weil ich glaube, diese Serie könnte echt interessant werden, wenn die alle mit dabei haben. Mal schauen, wie sie sich jetzt schlagen mit den Ausfällen. Aber wenn du natürlich jetzt in der ersten Playoff-Runde nicht nur Urbas nicht gehabt hast in der ersten Reihe, sondern auch Verlitsch nicht, wenn du eben Rosmi, der noch Tiefe gibt, nicht mit dabei hast, wenn dann Jensen Stürmer spielen muss statt Verteidiger, also wenn dir da noch der Verteidiger da hinten fehlt, auch ein Mann mit viel Playoff-Erfahrung, dann wird es natürlich gegen Mannheim schon schwer. Aber was ja auffällig war in der Serie gegen Nürnberg, und auch da habe ich ja ein Spiel, also wenn wir das letzte Hauptrundenspiel noch mitnehmen, ja im Stadion gesehen und die anderen beiden ja dann genauso interessiert verfolgt. Nürnberg war so vom Tempo her und auch ja, Umschaltspiel und auch was sie an Chancen hatten, ja wirklich gut unterwegs, aber Bremerhaven hat das dann einfach so abgezockt halt wieder gespielt. Und also wir haben uns ja unterhalten während des Spiels oder nach dem Spiel, nach dem Hauptrundenspiel, wo ich gesagt habe, ja, also für mich wäre da, so wie Nürnberg da gespielt hat, ich hätte denen schon eine Chance gegeben, aber das dann so wie wegzunehmen aus Bremerhavener Sicht, so effizient einfach vor dem Tor zu sein, wenig aufs Tor zu bringen, aber dann doch einfach die Bude zu machen und eben ein Gegner, der ähnlich spielt wie Mannheim, weil Mannheim spielt ja jetzt kein schönes Eishockey, also kein technisch schönes Eishockey. Sie sind läuferisch extrem gut und spielen sehr geradlinig. Kürzlich mit einem Kollegen gesprochen, der die öfter gesehen hat in dieser Saison, der das auch irgendwie so ein bisschen kritisiert hat, auch dass die einfach, ja, vielleicht sogar aus dem Skill, den die hätten, noch mehr machen könnten. Aber sie sind natürlich läuferisch gut, überhaupt keine Frage. Aber das hat Bremerhaven gegen Nürnberg gut weggenommen. Logisch, das ist jetzt nochmal ein ganz anderer Gegner mit Mannheim von der individuellen Qualität. Aber dennoch, wenn Bremerhaven komplett wäre, glaube ich, könnte diese Serie richtig interessant werden. Wie interessant sie jetzt wird, ich weiß es nicht.
Genau, das drehe ich rum. Du hast aus dieser Serie Bremerhaven gegen Nürnberg, hast du das interessanteste Spiel gesehen, das nämlich noch nicht in den Playoffs stattgefunden hat. Nürnberg war so unglaublich unterlegen und absolut kein Maßstab, weil sie nicht bereit waren für Playoff-Eishockey. Das war dieses Jahr das Problem. Und deswegen wird, weil man dann auch immer sagt, die Mannschaften, die Pre-Playoffs spielen, die gehen dann halt einfach anders rein in diese Serie, sind anders vorbereitet. Bremerhaven ist durch die Serie gegen Nürnberg überhaupt nicht vorbereitet auf das, was jetzt im Viertelfinale kommt. Kein bisschen. Die sind, glaube ich, 1,5 Mal gecheckt worden in diesen 2 Spielen. Das wird gegen Mannheim komplett anders sein. Komplett.
Aber ich glaube, du bist zumindest mental drin, ne? Weil du jetzt nicht diese 1,5 Wochen Pause hattest, sondern weil du schon mal dieses Playoff-Gefühl hattest. Aber ich gebe dir recht, dass natürlich eine Nürnberg-Serie gegen eine Nürnberger Mannschaft, die seit Olympia kaum noch was gerissen hat, ist natürlich nicht vergleichbar mit Mannheim.
Bremerhaven hat den besten Rhythmus, vor allem, weil sie die Siegesserie jetzt haben. Und ja, also wenn wir nach Form gehen, ist natürlich der Berlin auch gut mit dabei, ne? Mit der Siegesserie, die sie da reingenommen haben, jetzt in die Playoffs. Und deswegen ist meine nächste Frage halb als These formuliert. Erleben wir in dieser Saison die NHL-isierung der DEL, dass es eigentlich relativ egal ist, wenn du als gutes Team nicht auf Platz 1 oder 2 oder 3 da irgendwie reinkommst in die Playoffs, sondern du musst halt reinkommen und hast deine Best-of-Seven-Serie. Und ich glaube, Berlin hat das in den letzten Jahren im Best-of-Seven-Serien in den Playoffs nicht so schlecht gemacht. Also die wissen schon, wie man so eine Best-of-Seven-Serie gewinnt. Also 1, 2 waren ja dabei, die sie gewonnen haben. Also ist diese Hauptrunde, die Berlin jetzt gespielt hat, auf Deutsch gesagt, scheißegal. Und es geht jetzt wirklich bei Null los. Und das ist halt einfach die beste Mannschaft in den Playoffs gewesen in den vergangenen Jahren. Und übrigens, Fun Fact, Serge Aubin hat als Trainer der Eisbären Berlin noch nie eine Playoff-Serie verloren. Habt ihr das schon mal gehört?
Ja, also ist aber eine verrückte Statistik, weil er ja seit der Corona-Saison da ist, ne? Also, das ist wirklich verrückt. Ja, also ich glaube, die Frage muss man zweigeteilt beantworten. Ich glaube, für die Berliner selber ist es wirklich egal, dass die zumindest, oder sagen wir so, dass sie nicht ganz vorne sind. Es war schon wichtig, noch in die Top 6 zu kommen, allein fürs Gefühl auch und vor allem auch, wie dann diese Hauptrunde geendet ist mit den Siegen gegen Köln, Mannheim und München. Also du hast nochmal den drei Hauptkonkurrenten habe ich gezeigt, dass du jetzt doch noch da bist. Ich glaube aber, dass es schon ein Unterschied ist, was bei den anderen Teams gelaufen ist. Weil wenn Berlin wieder so vorne wegmarschiert wäre, wären die Kölner anders drauf, wären die Straubinger anders drauf, wären die Münchner und die Mannheimer anders drauf. Und deswegen für sie selber egal, für die anderen nicht egal.
Ja, der Weg ins Finale wäre für Berlin-Straubing, die sie jetzt zweimal geputzt haben in den letzten beiden Jahren, und zwar jeweils mit 4-1. Die Serie war knapper, als das Ergebnis dann vermuten lässt, aber es war eben 4-1. Und dann Halbfinale, wie wir gerade schon gesagt haben, das wäre dann, ja, wären nicht die Kölner Haie. Die würden dann erst im Finale warten und da waren, glaube ich, 3 relativ deutliche Spiele dabei letztes Jahr. Ich kann mich so grau erinnern, irgendwie 7 auf der einen Seite Tore und was gar keins auf der anderen, 7-0 war das.
Aber, glaube ich, aber warum soll die das im Finale warten? Wenn Mannheim nicht weiterkommt, spielt Berlin im Halbfinale gegen Köln.
Das stimmt, genau. Ja. Also der Weg von Berlin ins Finale wäre Straubing, die sie geschlagen haben in den letzten beiden Jahren, und Köln, die sie geschlagen haben letztes Jahr im Finale.
Ja, aber Straubing und Köln haben andere Teams als im Vorjahr. Also ich finde, das zu vergleichen ist schwierig.
Ja, war auch jeweils 4-1, ne? Ja. Also war auch deutlich. Also und wenn die andere Teams haben, vielleicht kommen sie noch auf 4-2 oder 4-3. Ich sag's bloß. Also vor ein paar Wochen hätte ich genau, mir bei Berlin zwischen erste Playoff-Runde raus bis Meister alles vorstellen können. Erste Playoff-Runde raus, passiert nicht. Viertelfinale raus, für mich auch schwer vorstellbar. Ich sage nicht, dass sie die Serie gewonnen haben gegen Straubing, aber es ist schwer vorstellbar. Ja, und dann geht der Weg halt weiter.
Und ich glaube, das Entscheidende ist, wann du den Schalter umlegst. Weil wenn du einfach irgendwo so in diese Playoff reinrumpelst und eigentlich nicht so dieses Gefühl hast, dass es dann irgendwie noch funktioniert, dann wirst du nicht einfach auf Knopfdruck da sein. Aber Berlin hat es einfach davor schon gemacht. Ja. Ja. Und ich glaube, das ist das Entscheidende, mit welchem Schwung die jetzt dann da auch in diese Playoffs gehen. Und deswegen wäre ich mir jetzt vor der Olympiapause wäre ich mir auch nicht sicher gewesen, ob die Eisbären tatsächlich ihre ganze Erfahrung da und einfach diese Siegermentalität, ob sie dann diese wirklich so einbringen können. Das hat ja zwischendrin tatsächlich auch nicht so ausgesehen. Wir wissen alle, warum. Ja, also diese Verletzungen sind krass gewesen, das kann keine Mannschaft so leicht wegstecken und es konnte auch diese dominierende Mannschaft nicht wegstecken, war völlig klar. Dazu kommt natürlich auch immer noch so ein gewisser Meisterschafts-Hangover, der dann halt völlig normal ist. Aber so wie die jetzt zuletzt aufgetreten sind, halte ich Berlin immer noch für die gefährlichste Mannschaft da, für all diese Räume da, die jetzt in Köln sind, die auch in München sind und die in Mannheim sind und die leider auch in Straubing sind. Das finde ich tatsächlich ein bisschen schade, weil ich habe es vorhin ja schon mal gesagt, ich finde es beeindruckend, wie die sich da aufbauen, wie die sich aufstellen, wie klug diese Mannschaft zusammengestellt ist mit den Mitteln, die sie da haben. Aber das wird trotzdem im Viertelfinale enden dieses Jahr.
Ja, der Vorteil von Berlin ist natürlich, dass auch genau die richtigen Leute jetzt heiß gelaufen sind. Ne? Also wenn wir nur mal angucken, wer in diesen Spielen seit der Olympiapause gepunktet hat. Also die oberen Leute sind Müller, Villieu, Eder, Ronning, Nöbels, Wissmann, Tiffels. Also genau die großen Namen, die du brauchst. Zugegeben, Liam Kirk ist ein bisschen abgekühlt, der war ja zwischenzeitlich richtig stark, der hat seit der Olympiapause nur noch ein Tor geschossen, aber dem traue ich auch wieder zu, was anderes zu machen. Aber wenn natürlich die Leute, die du dafür bezahlst und die auch teilweise richtig durchhingen im Laufe der Saison oder so lang verletzt waren, wenn die jetzt auf einmal doch komplett da sind, dann ist ja schon ein Vorteil. Und vielleicht ist es ja auch gar nicht so schlecht, zwischendurch mal verletzt zu sein. Also nicht, dass eine Verletzung toll ist, aber dass du mal ein bisschen weniger von dieser Mühle hast, in der du seit Jahren drin steckst. Wenn du dann noch mal 2, 3 oder vielleicht sogar, also Wochen oder vielleicht sogar einen Monat oder mehr mal nicht spielst und ständig im Bus sitzt oder im Zug sitzt und trainierst und alles, sondern dich mal komplett runterfahren kannst, auch mental, und dann nochmal neu starten kannst. Ich glaube, das ist gar nicht so schlecht.
Ich habe noch eine These zu den beiden Teams, die wir immer so ein bisschen jetzt angesprochen haben, aber nicht ausführlicher, nämlich Straubing und Ingolstadt, die für mich das gleiche Schicksal teilen, dass sie natürlich sehr gute Hauptrunden spielen können. Jetzt Ingolstadt in der Saison vielleicht nicht sehr gut, aber zwischenzeitlich ja durchaus mit der Siegesserie. Und dass sie einfach ja dann trotzdem in den Playoffs immer auf mindestens eine Mannschaft treffen, die gegen die es einfach nicht reicht. Ja, also bei Ingolstadt war das Fenster kurz offen für die Meisterschaft im Finale 2023, verloren gegen München. Bei Straubing war es jetzt zweimal, dass sie gegen Berlin ausgeschieden sind. Wer weiß, wenn sie gerade dieses Halbfinale da gewonnen hätten, wie es dann weitergegangen wäre. Oder
im Finale.
Im Finale wäre es weitergegangen, aber genau, wie weiß, wie die sich geschlagen hätten, wenn sie dann im Finale gestanden hätten, ob es da gereicht hätte. Aber die spielen ja auch seit Jahren jetzt wirklich dann in den Top 6 eine wichtige Rolle. Ich sage trotzdem, es reicht einfach nicht ganz, um dann 3 Best-of-7-Serien zu gewinnen. Und ich weiß auch nicht, ob es den Schritt überhaupt nochmal geben kann in den nächsten Jahren, dass sie so aufgestellt sind, dass es reicht.
Also meinst du, jetzt ist Straubing peaked quasi gerade, meinst du? Und besser geht's nicht?
Die waren ja auch schon in den letzten Jahren gut. Die Halbfinalserie war das doch, wo die waren die 1 von 20 oder so oder 1 von 21 in Überzahl. Da verlieren ja, die 1 zu 4, ne? Aber jedes Spiel war sauknapp gegen Berlin. Ja, wenn die Serie gewinnen, ziehen die dann durch. Oder wenn sie Berlin raushauen letztes Jahr, ziehen sie dann durch und kriegen dann die Kölner, die vielleicht im Finale, die komplett fertig sind nach dieser Serie gegen Ingolstadt und haben dann eine Chance. Ja, aber das ist alles immer so. Ja, Konjunktiv. Wenn das geklappt hätte, dann. Ja,
aber es ist schon krass, wie schlecht wir da jetzt über die Straubing Tigers eigentlich reden. Oder sagen wir mal so, dass wir da wirklich einen klaren Unterschied machen zu den anderen Mannschaften. Was waren die Probleme in der Straubing Tigers? Torwart und vielleicht die Qualität der Importstellen.
Richtig.
Und jetzt haben sie Nick Halloran, ja, haben sie übrigens auch verlängert. Also insofern, das kann durchaus weitergehen, was da passiert. Und Henrik Haukeland ist auch wieder in der Form, in der man ihn kennt. Und trotzdem glauben wir, dass Straubing dann nicht mithalten kann mit den anderen 5 oder 4 Mannschaften, die noch drüber sind. Also finde ich interessant. Eigentlich spricht alles dafür, dass Straubing auch dieses Jahr richtig für Furore sorgen kann in den Playoffs.
Ja, also ich bin mir auch gar nicht sicher, dass sie gegen Berlin ausscheiden. Also ich bin mir auch nicht sicher, dass Berlin ausscheidet. Das ist für mich eine völlige 50-50-Serie. Aber ich traue den Straubingern durchaus zu, das dieses Mal auch zu machen. Und genau aus den genannten Gründen, weil sie viel bessere Torhüter haben. Also ich meine, auch Bogel kann mal ein Spiel gewinnen. Ne? Und wie du richtig ansprichst, was so ein Halloran macht, Tyler Madden und so, das ist schon richtig stark.
Ja, und dann gegen Mannheim und dann gegen Köln oder München, also das ist, dann warten halt nochmal 2 Serien. Und also
ja, logisch, aber das ist ja für alle Mannschaften so, ne?
Ja, genau, wir sind aber nicht mal sicher, dass die Favorit sind gegen Berlin. Ich würde ja, also ich sehe die nicht als Favorit. Die haben am letzten Spieltag den 2. Platz hergegeben an Mannheim. Ich würde dann bei Straubing gegen Bremerhaven hätte ich auch Straubing als Favorit, genauso wie ich Mannheim gegen Bremerhaven als Favorit habe. Aber dann ist halt bitter, dass du eben diesen 2. Platz gerade noch so hergeben musst, obwohl du wirklich eine gute Phase auch hattest aus Sicht der Straubing Tigers, auch eine Siegesserie hattest, dann hinten raus nicht die nötigen Punkte noch holst und dann halt belohnt wirst für einen Tabellenplatz 3 gegen den deutschen Meister, gegen die Eisbären Berlin, die mit 5 Siegen in Serie da reingehen ins Viertelfinale.
Ist bitter, aber sonst hätte es halt gegen Ingolstadt gespielt, oder? Vertue ich mich gerade.
Ja, das 2. Spiel ist gegen Bremerhaven. Genau,
jetzt gegen Ingolstadt gespielt. Nee, Quatsch, gegen Bremerhaven hätte es natürlich gespielt. Genau.
Ja,
aber ich mache mir viel mehr Sorgen, was hat denn dieses letzte Wochenende mit denen gemacht? Weil natürlich kann man verlieren und man kann auch in München verlieren und man kann auch zu Hause gegen Köln verlieren. Alles in Ordnung. Aber 16 Gegentore so am Ende? Glaubt ihr, sowas kann man komplett abschütteln? Denkt man sich, komm, ist völlig egal, ne? Wir sind trotzdem gut und das ist jetzt vergessen. Oder denkt man sich auch so, boah, jetzt mal kurz vor dem Playoff, so 2 Top-Teams, auf die wir dann irgendwann treffen könnten und einmal kriegst du 10 und einmal 6. Meint ihr, das macht was mit der Mannschaft? Also zumindest ein bisschen Selbstzweifel?
Das ist halt, also was bei Straubing hat einfach auch die Bilanzen insgesamt über die komplette Saison. Also logisch verstehe ich auch nicht, warum die am letzten Wochenende sich 10 einfangen gegen München. Weil es ja auch noch ein Derby ist und weil wichtige Spiele und es geht um den 2. Tabellenplatz, Champions Hockey League und so weiter und so fort, verstehe ich nicht ganz. Aber mir geht es eher um die Komplettbilanz gegen die Top-Teams und die.
Die auch nicht gut, ne?
Nee, die auch nicht gut ist. Und dann hat Straubing dann die Siege auch vor allem gegen die Mannschaften dahinter geholt. Aber jetzt müssen sie halt gegen diese Teams gewinnen und das haben sie in den letzten Jahren nicht geschafft und in dieser Saison in der Hauptrunde auch nicht. Ich bin da völlig bei dir, Sebastian, ne? Mit also als die beiden angesprochen oder insgesamt oder auch wie sich jetzt andere Spieler entwickeln. Ja, Hede hat 18 Tore geschossen jetzt in dieser Saison. Also die haben eine gute Mannschaft jetzt über die letzten Jahre aufgebaut mit guten deutschen Spielern, aber jetzt eben auch noch besseren Imports und jetzt eben dem sehr, sehr starken Goalie. Trotzdem, meine Ursprungsthese, es ist halt das Schicksal, das sie haben, dass dann halt eine Mannschaft daherkommt in den Playoffs, ob im Viertelfinale, Halbfinale, vielleicht auch im Finale, die über 7 Spiele stärker ist.
Ist doch noch eine 8. Mannschaft im Viertelfinale. Ich glaube, da haben wir wirklich, wir haben noch nicht einmal den Namen gesagt.
Also über Ingolstadt haben wir kurz gesprochen, über München auch kurz.
Ja, und? Gibt doch noch eine Serie. Schwenningen. Ja.
Und das ist meine, da habe ich nämlich noch eine These zu.
Boah, cool.
Ja, die These zu Schwenningen. Also ja, zu der Serie, sagen wir mal so. Also ich glaube, dass dieses veränderte Heimrecht, was ja nur wieder daran liegt, dass die Hallenbelegung in Köln wieder so schwierig ist, ich glaube, das könnte den Schwenningern echt helfen. Weil erstmal gehst du mit einem sehr, sehr guten Gefühl aus dieser Wolfsburg-Serie raus. Ne? Overtime-Sieg im entscheidenden Spiel, ne? Das hat natürlich nochmal richtig den Boost gegeben. Dann kannst du jetzt schön nach Hause fahren, kannst dich schön zu Hause einstellen und ein Viertelfinale zu Hause starten. Ja, natürlich, wenn die Serie in 7 Spiele geht, sind die letzten beiden in Folge in Köln. Das ist natürlich dann für Köln ein Riesenvorteil. Aber ich finde, dafür, dass du ja nur über die Preplayoffs oder die erste Runde reingekommen bist und auf den Tabellenführer triffst und eigentlich wäre es ja völliger Standard, dass du erstmal auswärts fahren musst und dann sind da irgendwie 18.600 Leute in der Köln Arena und schreien dich irgendwie kaputt Und jetzt hast du es genau das Gegenteil. Du kannst schön mit einer totalen Euphorie zu Hause starten gegen eine Mannschaft, die jetzt auch nicht mehr ganz so im Rhythmus ist, weil sie halt jetzt anderthalb Wochen nicht gespielt hat. Und wenn wir mal auf den Unterschied gucken, Schwenningen hat zu Hause 43 Punkte geholt und auswärts sind 29. Ist jetzt nicht der Riesenunterschied, aber man sieht schon ganz klar, dass sie zu Hause besser sind und dann noch das kleine Eis und die eigenen Fans und sowas. Und ich finde, das ist ein Geschenk für die, dass die, wie gesagt, zu Hause starten dürfen als schlechter platzierte Mannschaft.
Zwei Dinge zu Schwenningen. Das eine ist eher so Herz, das andere ist dann wieder mehr These und vielleicht auch was wir diskutieren können. Schwenningen ist für mich immer so, also ich bin da ab und zu, da fahre ich, wenn es gut geht, 4 Stunden, wenn es schlecht läuft, wie beim letzten Mal, 5,5 bis 6 Stunden. Ich muss da nach Stuttgart.
Die brauche ich ja nicht mal.
Also das ist, wenn viel Stau ist, dann hast du da ein Problem. Aber wenn du da ankommst, dann ist es schön, ja, da ist die Welt noch in Ordnung. Es macht da jetzt aus Kommentatorensicht extrem Spaß zu arbeiten, weil die Leute gut sind.
Geile Halle auch.
Geile Halle, genau, gute Stimmung auch. Also jetzt muss man auch sagen, dass sich da in den letzten Jahren wirklich was getan hat. Mhm. Also einerseits dieser Umbau der Halle, dieses kleinere Eis näher dran an der Eisfläche, jetzt gerade in dem Playoff, so Underdog, der da mit dabei ist, ja, gegen die großen Kölner Haie, den Hauptrundenersten jetzt in den Playoffs. Also sehe ich ähnlich, dass dieser Heimvorteil da ja eine Rolle spielen kann oder die Heimspiele eine Rolle spielen können, Heimvorteil. Ja,
du hast quasi bis zum Spiel 5 ist das quasi eine Heimserie für Schwenningen.
Ja, ja. Und das andere ist so ein bisschen Nostalgie, oder? Also ich meine, das ist das dritte Viertelfinale jetzt. Die haben erst zweimal eine Playoff-Serie überhaupt gewonnen. Damals in den 90ern, das war ja noch Achtelfinale. Da haben sie das Achtelfinale gewonnen, sind dann gegen BSC Preußen raus. Dann sind sie einmal direkt ins Viertelfinale, Best of 7 und über 7 Spiele gegen Straubing und jetzt eben diese Serie gewonnen in der ersten Playoff-Runde gegen Wolfsburg und sind im Viertelfinale. Und kürzlich habe ich dort kommentiert und da hat einer der Spink-Brüder, ist jetzt ein bisschen schwierig für mich, weil jetzt beide die 200-Punkte-Marke geknackt haben, aber einer war es, also entweder Tyler oder Tyson, auf jeden Fall die 200-Punkte-Marke geknackt. Und dann kam so eine Liste, wie viele Spieler haben das eigentlich geschafft in der Schwenninger Geschichte. Und da war die Liste halt Mark McKay, Wayne Hines, Rich Chernomatz und dann halt ein Spink. Und das ist für mich so immer, Schwenningen ist für mich, da sind so viele Namen, Andreas Renz natürlich bei den Spielen auch, die habe ich nie selber so bewusst spielen sehen, aber das sind irgendwie so absolute DEL-Legenden, auch wenn dieser Club ja nie so wirklich was, eben nie das Viertelfinale überstanden hat, also nie so wirklich was gerissen hat, aber ja, das ist für mich ein bisschen Herz bei Schwenningen. Könnt ihr gern drauf eingehen. Das andere, ich habe noch eine zweite Sache zu Schwenningen. Da geht es um einen einzelnen Spieler. Dann mache ich das.
Müssten wir jetzt erst unser Herz ausschütten und was zu Wally Schreiber sagen? Oder?
Geil. Großartig.
Ja, aber gerade die genannten, die drei, oder eben mit Schreiber oder einfach diese Spieler der 90er. Ich meine, da hast du einfach einen Vorteil mir gegenüber, Sebastian. Ja? Du hast ja wirklich dein Gesehen auf dem Eis.
Es ist ja wirklich ein fantastischer Vorteil, einmal 15 Jahre älter zu sein als jeder andere in dem Podcast. Ja. Weiß ich nicht, sehe ich nicht so, aber da hat ja jeder seine persönlichen... Ich verstehe, was du meinst, ja, also diese eine Reihe, die damals ja wirklich herausragend war und so, aber ich erinnere mich vor allem halt an ein absolutes Skandalspiel gegen die Ice Tigers. Komischerweise sind immer die Ice Tigers bei denen. Ja. Also es gab ja zweimal diese 300 irgendwas in die 20 Strafminuten und einmal gegen Frankfurt zu Hause in Nürnberg und dann in Schwenningen ein Spiel, das wirklich... Also das gegen Frankfurt, das war eher so Benny Hill Geschichte, ja, das war eher so Komödie, aber das in Schwenningen, das war richtig, richtig hässlich, also so richtig hässlich, da gibt es auch Aufnahmen, ne, wie die Fans auch eskalieren und sowas, deswegen liegt mir das jetzt so ein bisschen fern aus persönlicher Perspektive, das zu verklären, was damals irgendwie so passiert ist, nur aufgrund eines Spiels, das ist natürlich auch völlig albern, aber ich verstehe das, was du meinst, und die Schwenninger, und damit werden sie natürlich jetzt dann auch spielen, das sind die, also deswegen reden wir jetzt auch erst nach 50 Minuten über die, weil ja keiner davon ausgeht, dass die irgendeine Chance haben in dieser Serie. Ja? Aber gewinnen die das erste Spiel in Schwenningen, dann kann die Serie auch 1-4 ausgehen. Okay, nee, das war jetzt falsch. Aber also ich sehe es einfach nicht, weil die Mannschaft nicht diese Tiefe hat. Sie hat auch nicht die Qualität. Aber es wäre natürlich die geilste Story überhaupt, wenn Schwenningen das schaffen würde, da Köln rauszuhauen. Klar,
dann sind wir doch mal ehrlich. Lass die doch mal das erste Spiel gewinnen. Und die Wahrscheinlichkeit aus den eben genannten Gründen finde ich jetzt gar nicht so gering. Was meinst du oder meint ihr, mit wie viel Druck die Haie in dieses erste Heimspiel reingehen? Weil wenn du das dann auch verlierst, musst du wieder nach Schwenningen, liegst 0-2 zurück. ne, wer weiß, vielleicht führt Köln morgen am ersten Drittel 4-0 und alles ist völlig egal. Aber ich finde, wie ich gerade schon mal sagte, zumindest diese Heimnummer und die gute Laune und ein Eriksson, der auch wieder gut drauf ist, können da wirklich was. Also sag mal, wenn Schwenningen eine Chance hat, dann darüber. Ich glaube auch nicht, dass sie es schaffen. Ich sehe Köln klar favorisiert. Aber zumindest sehe ich sie nicht so klar favorisiert, wie wenn das normal wäre, dass Köln einfach morgen mit dem Heimspiel beginnt.
Ja, die haben halt auch so ein paar Spieler, die dir richtig auf den Sack gehen können. Ja, also die.
Gut, ein Uvira. Das weiß ich, wie der Uvira angezündet ist gegen die Heim.
Klar, natürlich. Uvira, Larkin hinten, Will Weber und sowas. Das sind ja alle Spieler. Ja, natürlich, klar. Die können dir richtig wehtun, aber wenn halt.
Ja, Eriksson will dein Bein rausstellen, wenn er vorbeifährt.
Ja. Du wolltest noch was Zweites sagen zu Schwenningen.
Ja, ich habe diese Liste hier. Bei Punkten hatten wir ja die Spinks auf 4 und 5. Jetzt wisst ihr, wer der Punkt bei Punkten auf Platz 7 ist in der Schwenninger DL-Geschichte und bei Toren sogar auf Platz 5. Er war zuletzt bei uns auch mal Thema, sogar zweimal in den drei Gedanken zu den Playoffs. Du hast ihn gerade schon genannt, Bernd. Es ist tatsächlich Alexander Garaccio, der ist auf Platz 5 in der DL-Torschützenliste.
Gut, wir dürfen nicht vergessen, Schwenning war ja auch ein paar Jahre Tabellenletzter, ja, hatte nur Glück, dass es keinen Abstieg gab.
Trotzdem, McKay 158, Tyson Spink 107, Tyson Spink war auch schon mal Torschützenkönig, Jackson Penny 96, Wayne Hines 93, 92 Tore, Alexander Garaccio. Und das ist jetzt mal so ein Punkt, zum ersten Mal seit 20 Jahren kein deutscher Spieler in den Top 5 der DL-Scorerliste in der Hauptrunde. In den letzten Jahren Spieler wie Leo Pföderl natürlich, Freddy Tiffels, Marcel Nöbels davor auch in den Playoffs dann zumindest mal in den Top 5 der Scorerliste. Ja, gibt's so einen deutschen Spieler, der sich jetzt da in den Vordergrund spielen wird? Ist es wieder Leo Pföderl, der jetzt auch in den Playoffs auf einmal abgeht? Aber es ist ja schon auffällig, dass jetzt in dieser Saison, klar, liegt natürlich auch daran, dass die Eisbären Berlin keine gute Hauptrunde gespielt haben, aber in dieser Saison, die dominierenden deutschen Spieler auf dem Feld hat es nicht so wirklich gegeben.
Nö, gebe ich dir absolut recht.
Marcel und Franz noch in der Verteidigung vielleicht, aber jetzt, ich spreche über Stürmer und Scorer. Und wenn du sagst, also Alexander Blank, der ist ja nicht mehr mit dabei, das war der beste deutsche Scorer in dieser Saison und auf Platz.
Auf Platz 10.
Ja.
Ja, wir haben ja bei dieser Awardshow war ja Harold Kreis, haben wir auch mit dem drüber gesprochen, wie er das ja so sieht. Ist ja auch kein Deutscher geehrt worden, abgesehen von dem U21-Mann natürlich. Und ne, da ist keiner bei. Und wenn wir dann gucken, dass eventuell relativ wenige Leute so aus der NHL kommen können, ja, ob er da ein bisschen Sorge hat, auf Blick auf die WM, und hat er einen klassischen Satz gesagt, it is what it is. Ne? Also was soll man auch sagen, ne? Aber
ja, er ist so verzweifelt, dass er sich sogar mittlerweile nach der Nummer von Samuel Duff McFalls erkundigt hat. Also so verzweifelt ist er schon, ne?
Ja, kannst du mal sehen. Ne? Aber ich glaube auch, das ist keine gute Entwicklung. Und wie Sebastian eben gesagt hat, ne, also bei den Torhütern, finde ich, muss man sich wenig Sorgen machen. Bei den Feldspielern könnte ein bisschen mehr kommen. Aber eigentlich ist es auch scheißegal, weil, sind wir ehrlich, das interessiert die Fans vor Ort ja nicht. Also Ty Ronning wird ja genauso gefeiert. Das ist völlig egal, was der für einen Pass hat. Ne? Ja. Der hätte auch für Italien spielen können. Ne? Wäre auch egal gewesen.
Ja, und das ist tatsächlich dann noch die Wohlfühl-Abschlussthese von mir. Wir haben jetzt so viel dann auch um die Olympischen Spiele rum über Qualität des deutschen Eishockeys gesprochen. Wir können auch über Qualität der Liga sprechen. Es ist unterm Strich, wie hoch die Qualität ist, ist, ich sage nicht völlig egal, aber diese Playoffs werden geil. Ne? Also, weil es gibt viele Meisterschaftskandidaten, es gibt große Stadien, es gibt, denke ich, spannende Serien und ja, das ist, glaube ich, dann schon auch nicht das Alleinstellungsmerkmal der DEL, aber einfach auch die große Stärke, die sie hat. Ne? Volle Hallen, spannende Spiele und das halt auch, wenn du auf dem gleichen Niveau bist von zwei Mannschaften, ist ja wiederum fast egal, wie hoch das Niveau der beiden Mannschaften ist. Ne? Es geht ja darum, dass keine 10-0 gewinnt oder so, sondern dass du eine enge Serie hast. Also insofern Bock machen werden diese Playoffs, denke ich schon.
Ja, wobei ich schon sagen muss, spannende Serien, ja, okay. Natürlich gibt es da ein paar gute, aber wenn wir mal gucken, die letzten Finals, die waren selten richtig spannend. Ne? Also wenn wir jetzt nur die letzten fünf sehen, 3-1, 4-1, 4-1, 4-1 im Halbfinale und 4-0 dabei, auch zwei Halbfinals, 4-1. Also die letzte 7-Spiele-Serie in einer letzten beiden Runden war München gegen Wolfsburg 2023. Also ich finde, die DEL hätte mal wieder, um auch in den Playoffs, dass es so richtig abgeht, mal wieder ein 7. Spiel im Halbfinale oder Finale verdient. Das war mir letztes Jahr.
Aber das ist doch genau das, was der Christoph sagt. Genau das wird ja passieren. Weiß nicht, was ist das für Gieße? Links. Wasser in Wein? Oder?
Links, ja, da ist es nämlich. Links habe ich mein Weinglas und rechts schütte ich hier Wasser rein, beziehungsweise das ist der Schwickerrat, der hier
schüttet. Ja, Entschuldigung, soll ich jetzt die Fakten negieren?
Ich schaue voraus auf diese Playoffs und prognostiziere, wie ich denke. Ja, na okay. Und du schaust zurück und sagst, oh, gönnte schon mal wieder.
Ja, genau das. Ich kann ja nicht nach vorne gucken, ich kann seriös nur nach hinten gucken. Und da sehe ich, dass es in den letzten Jahren nicht so die allerspektakulärsten Playoff-Serien im Finale und Halbfinale
gab. Okay, weniger oder mehr als 2,5 Spiele über die volle Distanz, Serien über die volle Distanz in diesen Playoffs.
Warte mal, insgesamt
7 Serien.
2,5 ist aber schon wenig, ist ja nicht mal die Hälfte. Ich könnte mir vorstellen, dass Straubing Berlin ins siebte Spiel geht. Sonst danach, ja, keine Ahnung. Also ich glaube auch, dass es dieses Jahr besser werden kann, aber ich will nur sagen, dass es in den letzten Jahren eben nicht so toll war, ehrlich gesagt.
Ja, aber 3 Serien über 7 Spiele jetzt in den Playoffs von insgesamt, wie du gesagt hast, 7 Serien, die es sind, also fast die Hälfte, also das wäre keine schlechte Zahl.
Wäre keine schlechte Zahl, aber mir geht es halt vor allem darum, dass es jetzt nicht 3 im Viertelfinale sind und Halbfinale, Finale werden wieder langweilig.
Ja, aber das glaube ich.
Letztes Jahr war Finale ultra langweilig. Ich fand es witzig genau, mit dem 3-7-0 Spiel, aber es war natürlich total langweilig.
Aber genau das glaube ich, dass eigentlich es dieses Jahr nicht so ist.
Genau, wir reden doch eine Stunde genau darüber, dass es dieses Jahr nicht so ist. Dass die Viertelfinals, so
ja, wie wir das ab.
Relativ klar sind und im Halbfinale geht es dann los.
Geiler Satz, warten wir doch erstmal ab. Hättest du es am Anfang gesagt, hätten wir uns eine Stunde sparen können. Das ist ja auch geil. Warten wir doch erstmal ab.
Nein, aber ihr tut ja schon so, als wäre jetzt schon klar, das sind die geilsten Playoffs der Geschichte. Das weiß man doch noch gar nicht.
Habe ich nicht gesagt, sondern ich sage, auf diese Playoffs können wir uns freuen, weil sie spannend werden.
Ja, da freuen wir uns immer drauf.
Geilste Zeit. Ja.
So schaut's aus. Geilis, aka Sebastian Böhm und Bernd Schwickerath, aka Sidney Crosby. Ja. vielen Dank für diese Runde, für den Roundtable.
Vielen Dank an euch.
Und danke euch fürs Zuhören und viel Spaß in den Playoffs.